Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns zu Beginn der Predigt erst den Predigttext in Daniel 8 lesen und dann im Zusammenhang nachher in der Predigt brauchen wir dieses Schaubild, das ich ausgeteilt habe. Das hilft uns etwas, um den geschichtlichen Zusammenhang der Ereignisse, die hier beschrieben sind, zu verstehen. Aber zunächst einmal lesen wir den Predigttext, die 27 Verse im Kapitel 8 im Buch Daniel. Im dritten Jahr der Regierung des Königs Belsazar erschien mir, Daniel, ein Gesicht nach jenem, das mir am Anfang erschienen war. Und ich schaute in dem Gesicht, und es geschah, während ich schaute, da befand ich mich in der Residenz Susa und in der Provinz, die in der Provinz Elam liegt. Und ich schaute in dem Gesicht, und ich war am Fluss Ulai. Und ich hob meine Augen auf und schaute, und siehe, da stand vor dem Fluss ein Widder, der hatte zwei Hörner. Und beide Hörner waren hoch, aber das eine war höher als das andere, und das höhere war zuletzt emporgewachsen. Ich sah, wie der Widder gen Westen, Norden und Süden stieß, und kein Tier konnte vor ihm bestehen, und niemand konnte aus seiner Gewalt erretten, sondern er tat, was er wollte, und wurde groß. Während ich nun Acht gab, siehe, da kam ein Ziegenbock von Westen her über die ganze Erde, ohne den Erdboden zu berühren. Der Bock aber hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. Und er kam zu dem Widder, der zwei Hörner hatte, den ich vor dem Fluss hatte stehen sehen, und lief wütend mit seiner ganzen Kraft gegen ihn an. Und ich sah, wie er nah an den Widder herankam und sich erbittert auf ihn warf und den Widder schlug, und ihm seine beiden Hörner zerbrach. Und da der Widder nicht stark genug war, um ihm standzuhalten, warf er ihn zu Boden und zertrat ihn. Und niemand rettete den Widder aus seiner Gewalt. Der Ziegenbock aber wurde über die Maßen groß. Als er aber am stärksten war, zerbrach das große Horn, und es wuchsen an dessen Stelle vier ansehnliche Hörner auf, nach den vier Himmelsrichtungen hin. Und aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn hervor. Das tat außerordentlich groß gegen den Süden und gegen den Osten und gegen das herrliche Land. Und es wagte sich bis an das Heer des Himmels heran und warf von dem Heer und von den Sternen etliche auf die Erde und zertrat sie. Ja, bis zum Fürsten des Heeres erhob er sich und es nahm ihm das beständige Opfer weg. Und seine heilige Wohnung wurde verwüstet. Ein Opferdienst aber wurde gegen das beständige Opfer im Frevel eingerichtet, und das Horn warf die Wahrheit zu Boden, und sein Unternehmen gelang ihm. Und ich hörte einen Heiligen reden, und ein anderer Heiliger fragte den Betreffenden der Rede, wie lange gilt dieses Gesicht, nämlich das von dem beständigen Opfer und dem verheerenden Frevel, dass sowohl Heiligtum als auch Opferdienst der Zertretung preisgegeben wird. Er sprach zu mir, bis zu 2300 Abenden und Morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Es geschah aber, als ich Daniel das Gesicht sah und es zu verstehen suchte, siehe, da stand einer vor mir, der aussah wie ein Mann. Und ich hörte über den Ulai eine Menschenstimme, die rief und sprach, Gabriel, erkläre diesem das Gesicht. Da kam er an den Ort, wo ich stand. Als er da kam, erschrak ich so sehr, dass ich auf mein Angesicht fiel. Und er sprach zu mir, du sollst wissen, Menschensohn, dass das Gesicht sich auf die Zeit des Endes bezieht. Als er aber mit mir redete, sank ich ohnmächtig zur Erde auf mein Angesicht. Er aber rührte mich an und richtete mich wieder auf an meinem Standort. Und er sprach, siehe, ich verkünde dir, was in der letzten Zeit des Zornes geschehen wird, denn es bezieht sich auf die bestimmte Zeit des Endes. Der Widder mit den beiden Hörnern, den du gesehen hast, das sind die Könige der Meder und Perser. Der zottige Ziegenbock, aber das ist der König von Griechenland. Und das große Horn zwischen seinen beiden Augen, das ist der erste König. Dass es aber zerbrach und an seiner Stelle vier andere aufgekommen sind, bedeutete, dass aus diesem Volk vier Königreiche entstehen werden, doch nicht mit der Macht, die jener hatte. Aber am Ende ihrer Regierung, wenn die Frevler das Maß voll gemacht haben, wird ein frecher und listiger König auftreten. Und er wird stark werden, aber nicht in eigener Kraft. Und er wird ein erstaunliches Verderben anrichten. Und sein Unternehmen wird ihm gelingen. Und er wird starke Verderben und das Volk der Heiligen. Und wegen seiner Klugheit und weil ihm der Betrug in seiner Hand gelingt, wird er sich in seinem Herzen erheben und viele in ihrer Sorglosigkeit verderben. Und er wird gegen den Fürsten der Fürsten auftreten, aber ohne Zutun von Menschenhand zerschmettert werden. Was aber über das Gesicht von den Abenden und Morgenden gesagt worden ist, das ist wahr. Und du sollst das Gesicht verwahren, denn es bezieht sich auf fernliegende Tage. Aber ich, Daniel, lag mehrere Tage krank, ehe ich wieder aufstehen und die Geschäfte des Königs besorgen konnte. Ich war aber entsetzt über das Gesicht und niemand verstand es. Soweit die Heilige Schrift. Christi, nachdem wir in dem Kapitel 7 über die Gesamtschau der vier Reiche geredet haben, sind wir nun noch einmal mit einem besonderen Blick auf das dritte Reich, auf das dritte Herrschaftsreich, das dritte Königsreich in diesen vier Reichen fokussiert. Ein wenig streifen wir noch das zweite Reich, aber im Grunde ist das, was wir hören, nichts Neues. Und vielleicht können wir uns noch erinnern an die zurückliegenden Predigten, in denen wir bereits aus Kapitel 7 heraus diese vier Königreiche, diese vier Herrschaftsreiche bereits betrachtet haben. Und vielleicht ist dem einen oder anderen auch aufgefallen, dass dieses dritte Reich in der Predigt bisher auch noch keinen verdienten Platz hatte, obwohl wir schon einiges dazu erfahren haben. Das habe ich schon bewusst so gemacht, dass wir hier, wenn wir über das Kapitel 8 reden, dann auch entsprechend ausführlicher über dieses Reich reden können. Die Zeit, in der Daniel diese Vision empfangen hat, lag etwa 3 Jahre nach der Zeit, in der er die Vision aus Kapitel 7 empfangen hatte. Dort hatte er alle vier Reiche im Blick. Hier nun erfährt er in einer ein bisschen anders ausgelegten Vision eine besondere Offenbarung dieses dritten Reiches. Und was uns dieses Kapitel auch einfach macht und was sicher für den Ausleger die angenehmste Situation ist, ist, dass ein Großteil der Aussagen, die wir hier bekommen, bereits im gleichen Kapitel ausgelegt ist. Die Aussagen, um wen es sich handelt, bei diesem dritten König, die bekommen wir in dem Kapitel selbst genannt. Das ist immer angenehm und genau deshalb ist es auch so, dass ich in diesem Blatt, das Sie in den Händen halten, auch einmal dieses Reich Alexanders, das Reich des Königs von Griechenland, mal ein bisschen zusammengestellt habe in dieser kleinen Abfolge. Bevor wir aber noch einmal auf dieses Blatt und vielleicht aus dem Text heraus auf diese Aussagen eingehen, möchte ich noch einmal daran erinnern, dass wir uns ja hier in diesem Kapitel immer noch in einem Kapitel befinden, in dem es um Visionen und Prophetie geht. Und wir müssen immer sehr genau abwägen, wann wir Aussagen in diesem Kapitel wörtlich nehmen, wann wir Dinge eins zu eins zuordnen und wann wir Aussagen haben, die symbolischen Gehalt haben. Und wenn wir über diese Visionen reden, dann sollten wir uns auch immer wieder vergegenwärtigen, dass Daniel in dieser Situation einen Blick in die Zukunft getan hat, wir aber aus der heutigen Perspektive einen Blick in die Vergangenheit tun. Dass es durchaus einen Unterschied gibt, wie Daniel diese Offenbarung aufgenommen hat zu dem, wie wir heute diese Offenbarung sehen. Wir haben es an vielen Dingen leichter, wenn wir zurückschauen, denn wir können die Ereignisse der Geschichte zusammenbringen und dann identifizieren, was hier gesagt wurde. Für Daniel, einen Menschen, der in die Zukunft blickte, waren viele Dinge sicher auch körperlich und geistig so bewegend. Wir erfahren ja auch am Ende des Kapitels, dass er wirklich körperliches Leid in dieser Version erfuhr. Ich hoffe, dass uns das heute in dieser Predigt erspart bleibt und wir nicht am Ende mit Schmerzen in diesem Raum sitzen, aber wir sehen daran, wie bewegt der Daniel das aufgenommen hatte, und aus der heutigen Perspektive, wenn wir zurückschauen, ist es eigentlich viel leichter, die Dinge aus der Geschichte zusammenzubringen und zu identifizieren. Und denken wir bitte bei diesen Prophetien auch daran, genauso wenig wie die Wunder die Sensationslust der Menschen befriedigt haben, so haben auch Visionen auf die Zukunft die Sensationslust der Menschen befriedigt. Es ging nicht darum, dass Daniel die Zukunft wissen sollte, sondern er erfuhr die Zukunft, um etwas von Gott zu erfahren. Das, was er erfuhr, die Zukunft, das war das Mittel, das war der Weg dahin, etwas über Gott, über seine Herrlichkeit, über seine Herrschaft, über seinen Triumph, über andere Reiche und Gegner gegen das Reich Gottes zu erfahren. Und deshalb ist das, was wir dort gehört haben, auch für uns eine Fundgrube dessen, was wir über Gott und über seine Herrschaft erfahren können. Steigen wir nun in den Text ein. In Vers 3 erfahren wir von einem Widder. Dieser Widder hat zwei Hörner. Eines dieser Hörner wuchs im Laufe der Zeit höher als die anderen Hörner. Lesen wir dazu den Vers 20. Das wäre der Parallelvers aus der Auslegung. Das Bild des Widders und der zwei Hörner, das ist uns aufgelöst, denn wir erfahren, der Widder mit den zwei Hörnern, den du gesehen hast, das sind die Könige von Medien und Persien. Also die Könige der Herrschaft des Zweiten Reiches, die den silbernen Teil der Standfigur ausmachten, die das zweite Tier in den Offenbarungen in Kapitel 7 ausmachten. Das war der Bär, der auf der einen Seite stärker war als auf der anderen Seite. Dementsprechend brauchen wir auch selbst zu dieser Auslegung gar nicht viel hinzutun. Wir erfahren in Vers 4, dass dieser Widder in drei Himmelsrichtungen vorstößt. Es mag überraschen, dass eine Himmelsrichtung fehlt. Er stößt vor in den Süden, in den Norden und in den Westen, aber es fehlt der Osten. Wir wissen auch, bei dieser Ausbreitung, die das Medo-Persische Reich hatte, wurde es sehr groß. Größer als das vorangegangene Babylonische Reich. Und wir dürfen dieses Größer auch durchaus in einem geistlichen Sinn verstehen. Größer bezieht sich einmal darauf, dass dieses Reich territorial größer war. Aber wir sind in einer Aussage, dass wir auch bedenken sollten, dass es größer war in dem Angriff gegen das Reich Gottes. Dass es härter, weiter ausgedehnt und intensiver war in dem Kampf gegen das Reich Gottes. In der Geschichte, in der Geschichtsschreibung, können wir entdecken, dass Kyros oder Cyrus, wie er genannt wird, dieser Herrscher, zuerst Kleinasien eroberte und dann Nord- und Süd-Mesopotamien, also Zweistromland, in der auch Babylon lag, und dass er danach, wenn wir dieses Bild einmal auf Medo-Persien beziehen, auch in den Osten ging. Wie passt das nun zusammen, dass wir in unserem Bibeltext erfahren, dass der Widder sich in alle Himmelsrichtungen ausdehnte und dann aber nicht in den Osten? Dass wir in der Geschichtsschreibung aber die Aussage durchaus finden, dass Kyros auch in den Osten Ausdehnungskriege führte und das Reich sich ausbreitete. Ich denke, dass wir diese Passage so verstehen sollten, dass am Anfang der Osten so wie eine sichere Wand war, wie wir uns das vorstellen können, dass quasi die Basis oder die Ausdehnung vom Osten her nach Westen, nach Süden und nach Norden vorging, wir sollten dabei auch, das hatten wir das letzte Mal auch schon, auf der Kompassnadel nicht zu genau sein und dann genau von einer Position nur direkt in den Süden vorgehen, sondern manche Regionen lagen sicher südwestlich oder ein Stück südostlich, sondern es geht darum, eben um die große Richtung dieser Ausdehnungskriege zu beschreiben. Die großen, entscheidenden Siege für diesen Kyros, die waren aber im Westen, im Norden und im Süden. Also der Beginn seiner Ausdehnung dieses Reiches, der ging über diese drei Himmelsrichtungen und dann von dort aus hat man auch noch weiter in dem Osten Land eingenommen. Nach diesem Widder erfahren wir in den Versen 5 bis 8, dass ein Ziegenbock erscheinen wird, der zu Beginn ein Horn hat und dann wird dieses eine Horn herausgebrochen und dann kommen vier neue Hörner. Das hatten wir bereits auch in den vorangegangenen Predigten bereits auf Alexander den Großen, den Herrscher in Griechenland bezogen. Und aus diesem Reich, aus dieser Herrschaft Alexanders folgten vier Folgereiche, die sich auch auf einzelne Landstriche erstreckten. Das waren einmal in Mazedonien Kassander, einmal in Thrakien und in Kleinasien Lysimachus oder Lysimachus und in Syrien Seleukos, den sollten wir besonders im Sinn halten, und in Ägypten war es Ptolemäus. Dieser Seleukos, der wird noch eine besondere Rolle spielen, denn das ist der Nährboden oder das ist die Region, aus der dieses kleine Horn hervorkommen wird. In den Versen 9 bis 13, dort erfahren wir, dass ein kleines Horn aus diesen vier Hörnern hervorbrechen wird. Und dieses kleine Horn ist in unserem Kapitel 8 etwas schwieriger auszulegen, denn wir haben keine Zuordnung eines Namens für dieses kleine Horn. Für das Medo-Persische Reich haben wir eine Zuordnung. Das heißt, ja, das zweite Reich ist Medo-Persien. Das dritte Reich, das ist Alexander, aber wer nun ist dieses kleine Horn? Ich möchte zunächst einmal die Erkennungszeichen des kleinen Hornes hier in diesem Kapitel geben. In Vers 9 erfahren wir, das kleine Horn brach gegen Süden und gegen Osten vor. Wir erfahren auch, dass dieses kleine Horn gegen das heilige Land, gegen Kanaan, kämpfte. Und wir erfahren auch, dass es das Heer des Himmels bekämpfte. Weiter in Vers 10 erfahren wir auch, dass dieses kleine Horn Teile des Heers des Himmels vernichtete. Es wendete sich gegen Gott und gegen seine heilige Wohnung, also gegen den Tempel. Das erfahren wir aus Vers 11. Wir erfahren aus Vers 12, dass es sogar den Opferdienst beherrschen wird. Das ist das beständige Opfer, wie es in vielen Übersetzungen heißt, beherrschen wird und dass es gar Frevel an diesem Opfer tun wird. Und wenn wir dann noch einmal diesen Vers 25 an diese Passage anreihen, dann erfahren wir auch, dass dieses kleine Horn ohne Handanlegung, also ohne Einfluss von außen, sterben wird und dass es in einer geschickten Art und Weise die Sorglosigkeit der Menschen ausnutzen wird. Das ist ja nun, wenn wir das einmal zusammennehmen, ein sehr genaues Bild dieses kleinen Hornes. Und wenn wir das schon vor der ersten Lesung gewusst hätten, dann hätten wir erkannt, dass in dem Kapitel 11, in dem Lesungstext, den wir heute Morgen gelesen haben, dass dort diese Aussagen über das kleine Horn auch wiedergespiegelt sind. Insbesondere ging es mir darum, aufzuzeigen, dass dieses kleine Horn, das auch in Kapitel 11 beschrieben ist, in den Tempel eindringen wird, den Opferdienst übernehmen wird und Frevel an diesem Opferdienst leisten wird, begehen wird. Das war in seiner Härte und in der Art und Weise, wie jemand gegen das Reich Gottes vorging, besonders. Das war stärker als das, was wir vorher erkannten. Besinnen wir uns an Nebukadnezar. Was hatte Nebukadnezar mit dem Tempel gemacht? Nebukadnezar hatte zuerst einmal nur die Tempelschätze geraubt. Und er hatte die Opfergegenstände mit verschleppt nach Babylon. Aber er hat den Tempel selbst nicht missbraucht. Wichtig. Belsazar, ein Folgeherrscher von Nebukadnezar, hatte diese Tempelgegenstände heraufgeholt und hat was damit gemacht? Eine große Orgie gefeiert. Eine schreckliche Fortführung dieses Eingriffs in das religiöse Leben des Volkes Israel. Aber er hat in dem Tempel nichts gemacht. Er hat den Tempel nicht entweiht dadurch, dass er fremde Opfer im Tempel geopfert hat. Dieses kleine Horn nimmt an dieser Stelle eine ganz besondere Rolle ein. Denn das kleine Horn hat den Tempel entweiht. Es hat nicht nur die Gegenstände aus dem Opfer entfernt, sondern es hat im Tempel den Frevel begangen und fremde Opfer gebracht. Das heißt, wenn wir diesen Menschen finden in der Geschichtsschreibung, dann werden wir entdecken, dass er sich in den Tempel gesetzt hat und dass er dort fremde Opfer geopfert hat. Lässt sich dieser Mensch finden? Er heißt Antiochus der Vierte. Und dem Vierten ist es vielleicht hilfreich, dass wir, wenn wir jetzt dieses Blatt einmal einbinden in diese Predigt, diese Entwicklung dieses Reiches Alexander des Großen auch mal zeitlich einordnen können. Ein bisschen verwirrend ist vielleicht, dass das Blatt von unten im Grunde anfängt, dass das erste wichtige Schaubild unten ist. Dort sehen wir ca. 323 vor Christus das Reich Alexanders des Großen, seine Ausdehnung über die einzelnen Länder. Das Schwarz-Weiß-Bild gibt natürlich an der Stelle nicht alle Details her, aber wir stellen uns vor, dort wo Zypern steht, um Zypern drumherum, dort ist das Mittelmeer, das ist Wasser, was dort hellweiß klingt, was da hellweiß aussieht, und das, was so ein bisschen gräulich aussieht drumherum, das ist Land, und wir sehen oben einmal Teile Griechenlands und der Türkei, und dann sehen wir diesen Bereich, der heute Israel ist, und unten im Süden Ägypten, um das einmal einzuordnen auf der Landkarte. Dieses große Reich, das beherrschte Alexander. Alexander hat dieses Reich sehr schnell in sehr harten Kriegen beherrscht, dadurch, dass er sich verbündet hatte und dann dieses Land eingenommen hat. Dann, nach ihm, folgten diese vier Herrscher, hier besonders hervorgehoben das Reich der Seleukiden und das Reich der Ptolemäer. Wir haben auch in Daniel 11 heute Morgen schon gelesen, dass da der König des Nordens gegen den König des Südens kämpft. Das beschreibt genau diese kleine Landzunge, die wir hier sehen, oder das, was wir heute als Israel kennen. Wir sehen in dem Schaubild 270 vor Christus, dass dort eine kleine Linie ist, südlich von Damaskus, von Sidon ausgehend. Da sehen wir, dort hört das Reich der Seleukiden auf. Und innerhalb der nächsten Jahre schafft es dann dieser Seleukiden-Herrscher, dieses Reich noch südlich auszudehnen in das Reich der Ptolemäer oder in das Reich des Königs des Südens hinein. Ja. Weil das, denke ich, durch diese Karte etwas plastischer wird, hilft uns das ein bisschen, diese doch sehr abstrakten Texte, die wir gelesen haben, einzuordnen und uns ein Bild daraus zu machen. Und aus diesem Reich der Seleukiden, da wächst heraus dieser Antiochus der Vierte, der dann der Herrscher wird, der nochmal in grausamer Art und Weise den Tempel einnehmen wird und der dann erst am Ende in den Makkabäeraufständen untergeht. Also dieser Antiochus der Vierte wird uns auch hier als derjenige vorgestellt, der diesen Kampf zwischen dem Nord- und zwischen dem Südreich geführt hat. Also Nord- und Südreich dürfen wir nicht auf Israel beziehen, sondern König des Nordens, König des Südens als Nachfolgereiche Alexanders. Zu beachten ist auch noch, dass dieser Antiochus, der Antiochus der Vierte genannt wird, gar kein legaler Nachfolger war nach Antiochus dem Dritten. Antiochus der Dritte hatte eigentlich noch einen Bruder und Antiochus der Vierte, wie er sich dann nannte, kam eigentlich gar nicht aus dieser Familie, war gar kein legaler Nachfolger, sondern hat sich diese Herrschaft geraubt. Das erfahren wir auch in der Aussage über dieses kleine Horn. Das kleine Horn ist ein Herrscher, der die Herrschaft nicht durch Abfolge oder durch Übertrag bekommen hat, sondern der sich diese Herrschaft geraubt hat. Antiochus bekam noch einen Nebennamen, dieser Antiochus der Vierte. Er nannte sich selbst und wurde dann später auch genannt Epiphanes. Das ist eine Zuordnung. Wir würden es auf Deutsch heute übersetzen mit offenbarer Gott oder offensichtlicher Gott. Und in seinem Selbstverständnis hat dieser Antiochus Epiphanes, sich selbst als eine Reinkarnation von Zeus verstanden. Ja? Also sein Verständnis war, dass er selbst ein Gott war. Eine Wiedergeburt von Zeus. Es beschreibt noch deutlicher, in welcher schrecklichen Selbstüberhebung dieser Mensch lebte. Er hatte zwei unterschiedliche Vorgehensweisen. Das eine war diese Rede des Schmeichelns. Vielleicht ist uns das im Kapitel 11 heute Morgen bereits aufgefallen. Dort heißt es, mit Schmeichelreden, mit wohlklingenden Reden hat er sich bei den Leuten und auch bei dem unkündigen Teil Israels eingeschleimt, würden wir heute sagen. Er hat sich beliebt gemacht. Er hat sich mit seinen Aussagen dort bei den Leuten eingeschlichen und sich wichtig gemacht. Und auf der anderen Seite war er ein harter Herrscher, der durch Krieg und durch Kämpfe mit anderen Ländern und auch Kämpfen innerhalb seines Reiches die Menschen hart unterdrückte. Und je nachdem, was er für geeignet hielt, wendet er beide Strategien an. All das trifft genau auf dieses kleine Horn zu, das wir hier sehen. Es marschierte nach Palästina ein, es unterdrückte Israel, es beherrschte, also Antiochus beherrschte den Tempel und den Gottesdienst, er hob das Opfer teilweise auf und dann in der Vollendung nachher opferte er sogar unreine Tiere im Tempel in Jerusalem. Also das heißt sogar ganz explizit, dass er dort, und das weiß man wohl aus der Geschichtsschreibung sehr genau, dass wohl im Dezember 168 vor Christus gewesen sein soll, in dem Schweine auf dem Altar geopfert wurden. Wenn wir diese Aussagen nachlesen wollen, dann können wir uns gerne eines sogenannten Apokryphenbuches bedienen und einmal in dem ersten Makkabäerbuch lesen. Das erste Makkabäerbuch gehört ja nicht zum Kanon der Bibel, aber es hilft uns sehr viel, um geschichtlich diese Zeit zu verstehen. Und dieser Antiochus Epiphanes, der ist dort beschrieben und diese Opferszenarien sind dort auch beschrieben. Ich lese uns mal eine Passage. Es gibt zwei Makkabäerbücher, in dem ersten Makkabäerbuch im Anfang, gleich im ersten Kapitel. Dort gibt es eine Passage, in der dieser Antiochus beschrieben ist, auch mit dem Namen genannt ist. Da heißt es, da gaben alle Völker ihre Gesetze auf und willigten in das Wort des Königs Antiochus ein. Gemeint ist Antiochus der Vierte, der Epiphanes. Und auch viele aus Israel willigten ein und opferten den Götzen und entheiligten den Sabbat. Antiochus sandte auch Briefe nach Jerusalem und in alle Städte Judas. In ihnen gebot er, dass sie die Gebräuche der Heiden annehmen. Die Brandopfer, Speisopfer und Sündopfer im Heiligtum einstellen, Sabbate und andere Feste abschaffen, das Heiligtum und das heilige Volk Israel entheiligten, Altäre, Tempel und Götzenbilder errichten, Schweinefleisch und andere unreine Tiere opfern sollten. Auch die Beschneidung verbot er und gebot die Leute, an alle Unreinheiten und heidnische Bräuche zu gewöhnen, damit sie Gottes Gesetz vergessen und seine Rechtsordnung abschaffen sollten. Und wer dem König Antiochus nicht gehorsam sein würde, den sollte man töten. Das sind deutliche Worte und das beschreibt, wie tief hier das Opfer ausgerottet wurde, wie dieses Land durchzogen war, wie wirklich das geistliche Leben abgeschafft wurde, wie der Sabbat abgeschafft wurde, wie wirklich hier Antiochus gegen Israel hart vorging, indem er tatsächlich das ganze religiöse Leben umkrempelte. Und genau das ist das Bild, das wir hier von diesem kleinen Horn erfahren. Gehen wir nun in dieser Passage nach dem kleinen Horn noch einmal auf vielleicht eine recht schwierige Aussage in dieser Passage ein, nämlich diesen Vers 14. Wir haben ja jetzt erfahren, dass das kleine Horn aus der Geschichte für uns leicht zu identifizieren ist als Antiochus Epiphanes. Aber da gibt es eine Aussage, es heißt, dass dort 2300 Mal Abend und Morgen geworden ist, dann wird das Heiligtum in Ordnung gebracht werden. Also, ich glaube, dass es auch Übersetzungen gibt, die diese 2300 aufdröseln lassen. Das heißt, 2000 Mal und 300 Mal wird es Abend und Morgen. Das ist eine sprachliche Wandlung. Manche Übersetzungen fassen das zusammen und sagen, 2300 Mal wird es Morgen und Abend. Die Frage ist, was ist damit gemeint? Und wenn wir wissen, was damit gemeint ist, dann ist die Frage, auf welchen Zeitraum passt diese Aussage. Die Herausforderung dieses Verses liegt wieder einmal, wie in diesem Kapitel schon öfter, darin, dass sich erst einmal die Frage stellt, ist diese Zahl hier wörtlich oder ist sie symbolisch zu interpretieren? Und diese Entscheidung müssen wir an einer Stelle ganz bewusst treffen und sagen, es sind hier Tage gemeint oder es ist eine symbolische Aussage gemeint. Ich will es vorwegnehmen. Trotz mancher Aussagen, wo ich dazu tendiere, es eher symbolisch zu nehmen, ist es bei dieser Aussage so, dass ich dazu tendiere, sie eher wörtlich zu nehmen. Dafür sprechen meiner Meinung nach einige Gründe. Erstens einmal, dass ich denke, dass dieser Weg, wenn Zahlen so geradlinig transportiert werden, dass dann auch wirklich Zahlen transportiert werden. Es kann immer noch eine symbolische Zahl sein, aber dass, glaube ich, dieser Weg naheliegender ist für eine Zahl, die transportiert wird, als zum Beispiel diese Aussagen, wo wir zwei Zeiten, eine Zeit und eine halbe Zeit haben. Ich denke, dass es für Gott ein leichtes gewesen wäre, 2 plus 1 plus 1 halb zusammenzuzählen und uns von 3,5 zu erzählen. Da war ja auch beides möglich. Ist es nun eine Auslegung, die wir eher symbolisch oder eher in Zahlen nehmen sollten? Beides führt zu einer absolut sinnvollen Auslegung. Diese zwei Zeiten, eine Zeit und eine halbe Zeit, hängt sehr viel damit zusammen, ob man die Zeiten auch als Jahr übersetzt oder eben als Zeit. Und hier bei diesen 2300 Tagen könnte ja auch stehen, sagen wir 1000 plus 1000 plus 300. Auch das wäre möglich. Da hier von vornherein eine Zahl vorgegeben ist, tendiere ich schon mal dazu, dass eher eine Zahl transportiert wird, als dieser Symbolgehalt oder die dahinterliegende Aussage. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist meiner Meinung nach auch naheliegend, denn der Symbolgehalt der Zahl 2300 ist meiner Meinung nach gering. Ich habe wenige Analogien gefunden, in der wir diese Zahl 2300 in irgendeiner Weise als Symbol vorgestellt bekommen. Es gibt allerdings auch hier eine Möglichkeit, diese Zahl 2300 so herunterzubrechen, dass wir auf eine Verbindung zu den 69 Jahrwochen auch in diesem Buch Daniel kommen, indem man die Zahl 23 mal 3 nimmt, dann auf 69 kommt und aus den 69 hin zu den Wochen kommt. Also diese Annäherung gibt es auch, dann kriegt man einen gewissen Symbolgehalt auch in diese Zahl 2300 hinein. Ich halte das aber nicht für naheliegend. Und deswegen tendiere ich eher dazu, dass diese Zahl 2300 hier tatsächlich als Zahl transportiert wird und weniger als Symbol. Stellt sich aber noch eine Frage, eine viel praktischere Frage, finde ich. Was heißt denn 2300 mal Abend und Morgen? Sind das 2300 Tage? Oder wenn wir was wir durchaus auch sollten, das Ganze einmal geistlich sehen und vergleichen damit, dass es ein Morgen- und ein Abendopfer gab. Wir können dazu in 2. Mose 29 einmal die Verse 38 bis 42 lesen. Dann können wir nachvollziehen, warum man hier den Gedanken haben kann und dass er einem glaubenden Menschen naheliegend auch ist, dass Morgen und Abend als Beschreibung sich auf das Morgen- und Abendopfer beziehen kann. 2. Mose 29, lesen wir uns die Verse 38 bis 42. Da heißt es: Das ist es aber, was du auf dem Altar herrichten sollst. 2 einjährige Lämmer sollst du beständig Tag für Tag darauf opfern. Ein Lamm am Morgen, das andere in den Abendstunden. Und zum ersten Lamm ein Zehntel Semmelmehl, gemengt mit einem Viertel hingestoßenen Öls und ein Viertel hin Wein zum Trankopfer. Also hin ist das Maß, das Hohlmaß. Das andere Lamm sollst du in den Abendstunden zurichten und mit dem Speis- und Trankopfer sollst du es halten wie am Morgen zum lieblichen Geruch und zum Feueropfer des Herrn. Das soll das beständige Brandopfer eurer Geschlechter sein vor dem Herrn, vor der Tür der Stiftshütte, wo ich mit euch zusammenkommen will, um mit dir zu reden. Also aus diesem Gedanken, dass wir sind ja bei dem Thema, dass das Opfer aufgelöst werden wird in Israel. Dass das Opfer nicht mehr stattfinden kann. Genau in diesem Kontext kann diese 2300 auch meinen, 2300 Mal wird das Morgen- und das Abendopfer nicht ausgeführt werden. Im Resultat haben wir dann nicht 2300 Tage, sondern 1150 Tage. Und wir müssten dann eine Periode finden, die 1150 Tage lang dauert. Und wie immer, wenn Tage transportiert werden, ist es schwierig, daraus einen genauen Zeitraum zu finden. Und wir hätten bei den 2300, um die Mathematik einmal vorwegzunehmen, etwa 6 Jahre und dann noch ein paar Tage. Wenn wir Jahre a 360 Tage rechnen, dann bleibt uns ein Rest von 140 Tagen. Wenn wir Tage a 365 Jahre nehmen, ein Rest von 110 Tagen. Und das ist wirklich nicht so einfach. Man kann sich köstlich darüber streiten, was nun gemeint ist, wie das Jahr zu sehen ist. Die Mehrheit ist immer dafür, das Jahr dann mit 360 Tagen zu berechnen für diese Kalkulation. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle werden wir in der Identifikation dieser Zahl sowieso so viele Probleme haben, das genau auf einen Tag festzulegen, wann was war. Wir haben einfach keine Dokumente, die dann genau hergeben, sagen, genau an dem Tag fing es an, dass das Abend- und das Morgenopfer eingestellt wurde. Es gibt aber eine Aussage, die wir ziemlich genau ableiten können. Wir wissen, wann diese Wiedereinstellung des Tempels geschah, die Wiederherstellung des Tempels, die Reinigung des Tempels geschah. Das war nämlich am Ende des Jahres 165 vor Christus. Im Jahr 165 vor Christus, da wurde nach den Makkabäeraufständen der Tempel wiederhergestellt. Das Opfer wurde aber erst 164 vor Christus wieder eingesetzt. Ja, und von diesem Zeitraum dann würde sich ableiten, ob das Opfer dann 1150 oder 2300 Tage vorher aufgehört hat. Und an der Stelle muss ich eingestehen, dass ich die Lösung für diesen Zeitraum gar nicht präsentieren kann. Das, was ich immer wieder gefunden habe, ist, man findet den Tag zum Identifizieren in den ganzen Dokumenten drumherum nicht. Wir haben leider kein Dokument, das sagt, an dem Tag, in dem Monat, in diesem Jahr wurde das Opfer da und da eingestellt. Das würde es uns einfacher machen, genau zu wissen, welcher Zeitraum hier gemeint ist. Von der inhaltlichen Auslegung würde ich dazu tendieren, dass diese 1150 Jahre, also die Verbindung des Opfers mit Morgen- und Abendopfer, sehr, sehr naheliegend ist. Und dass man von diesem Zeitraum 1150 Tage zurückgeht. Allerdings muss ich hier ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Beleg dafür gefunden, dass wir nachweisen können, an welchem Tag exakt das Morgenopfer morgens eingestellt wurde oder nicht. Und aus dem Grund würde ich es an der Stelle offen lassen und kann einfach nur meine Auslegung präsentieren und sagen, ich tendiere dazu, dass es sich um eine Zahl handelt, um 1150 Tage, weil es sehr eng an das Opfer verknüpft ist, weil es sehr eng an die Aktivitäten dieses Antiochus des Vierten verknüpft ist und weil sich nachvollziehen lässt, dass es passiert ist, nur wann genau es angefangen hat. Diesen Punkt müssen wir einfach im Nachweis offen lassen. Wir sehen insgesamt wieder einmal eine Periode, in der Gottes Volk hart unterdrückt wurde. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir immer noch im Buch Daniel, im Buch des Trostes sind und darin, dass wir die Herrlichkeit Gottes nicht darin erkennen, wer Antiochus ist, sondern darin, dass Gott den Tempeldienst und dass Gott auch diesen Opferdienst wieder eingesetzt hat. Und wir nähern uns ja in großen Schritten jetzt der Geburt in Christus und wir dürfen dankbar sein, dass wir in der Rückschau heute verstehen können, dass das Opfer, von dem wir im Grunde bei allen Opfern oder an das wir im Grunde bei allen Opfern denken dürfen, das Opfer, das vollendete Opfer in Jesus Christus ist. Unser Trost kommt heute sicher nicht daraus, dass wir in der Geschichte exakte Auslegungen uns zum Mut machen, heranziehen, sondern sicher darin, dass wir in Jesus das vollendete Opfer und die Übernahme der Herrschaft und die Übernahme des fünften Reiches als ewiges Herrschaftsreich der Glaubenden mit Jesus zusammen sehen können. Das ist unser Trost, das ist auch der Trost, den wir hier aus dieser Zeit nehmen können, in der ein Antiochus bis auf die Wurzeln versuchte, das Land auszurotten. Was uns ermutigen sollte, dass wir, selbst wenn wir hart und bis an unsere Wurzeln hin unterdrückt, verfolgt werden, ausgehöhlt werden, wenn, was wir uns vielleicht heute nicht vorstellen konnten, für einen Juden, für den ein Schwein auf seinem Tempel geopfert wurde, denken wir nur an die Situation, wie Petrus in einer Vision vor diesen unreinen Tieren erschreckt, wie ihm das noch körperlich nahe geht. Denken wir daran, wie diese Menschen gelitten haben mussten, als dort Schweine geopfert wurden. Für sie wohl das vorstellbar ekligste, was dort passieren konnte. Ein Moment, in dem das Volk sich ja einer ganz harten Prüfung unterlegen war, in der sie entweder sich zu Gott stellen konnten oder eben nicht. In diesem Kapitel 11, da sehen wir noch genau, dass viele auch trotzdem noch das Wort Gottes weitergaben, andere ermutigten, dass es eben ein kleiner Rest war. Und lasst uns in diesen Aussagen verstehen, dass es harte, böse Unterdrücker in der Vergangenheit gab und dass es das im Grunde heute auch noch gibt, aber dass die Herrschaft in Jesus Christus aufgerichtet ist. Dass sie aufgerichtet ist in ihm, wo er in den Himmel aufgefahren ist, um seine Herrschaft anzutreten. Das ist der Punkt unseres Trostes. Das ist der Punkt, an dem wir heute uns gegenseitig Trost zusprechen können. Für alles, was da kommen kann. Für alle Probleme, die wir auch in der Gesellschaft haben können, in der Gemeinde haben können, miteinander, untereinander haben können. Der Trost, den wir haben, der liegt in dem vollendeten Opfer, in Jesus Christus. Und die Angriffe können keine Schärfe, keine Härte haben, die uns an dieser Stelle tiefer ziehen kann, als Gott das zulässt. Gott hat auch in dieser Zeit, in der Antiochus Epiphanes das Volk hart unterdrückte, nicht seine Herrschaft aufgegeben. Ich glaube, deshalb war es gut, dass Daniel diese Vision hatte und deshalb hat er diesen Befehl bekommen, die Vision aufzuschreiben und zu bewahren, damit jedem klar war, wenn diese Zeiten kommen, wenn die Zeichen da sind, dann warten wir auf den, der neu aufrichtet, dieses Reich der Herrlichkeit, diese Herrschaft der Herrlichkeit, die ewig nicht vergehen wird. Gott hat alles unter Kontrolle, sei es Mensch, sei es Natur, sei es Unsichtbares, sei es Engelwesen, alles steht unter seiner Kontrolle. Nichts geht an ihm vorbei, geschieht zufällig oder nichts, so heißt es im Römerbrief im Kapitel 8, nichts, wirklich nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Amen.